Hallo David.
Hallo Robert.
Wir haben uns wieder überpünktlich zusammengesetzt für diesen Podcast.
Direkt Kritik am Anfang.
Wie Kritik?
Ja, naja, ich kann es ja sagen, ich bin 20 Minuten zu spät gekommen, weil ich in den Berufsverkehr gekommen bin. Aber das mache ich wett, indem ich jetzt besonders schnell spreche. Ich rede in Double Time. Ich mache das jetzt wie Kollege.
Wollen wir die ganze Folge machen? Ich kann richtig schnell so reden, wenn ich möchte. Und da kommt jedes Wort noch einigermaßen gut raus. Also wir können das die ganze Folge lang so machen und dabei sehen, was dabei passiert.
Okay, nee, da gehe ich auch.
Das würde bei mir nicht funktionieren. Herzlich willkommen zu zwei Flaschen Schwafel. Zum Koro. Vielen Dank für die Werbung. Es geht. Nein, okay. Gut, machen wir es nicht so. Liebe Leute, wir haben nicht so viele Filme mitgebracht, um endlich nochmal auf eure Fragen heute einzugehen, unter anderem.
Ja.
Weil da haben wir ja das letzte Mal gesagt, oh, das war jetzt ein bisschen wenig. Da wollten wir uns heute gezielt Zeit für nehmen. Das liegt nicht an dem Mangel von Themen oder Filmen.
Nein.
Es liegt eindeutig daran, dass wir das nachholen wollten.
Genau. Wobei wir heute ja über, wir hatten es ja schon gesagt, über Fantasy-Filmfest-Filme sprechen. Da ist da wieder ein bisschen obskureres Zeug dabei. Heute also keine großen Blockbuster-Themen, weil der eine Film, über den wir reden könnten, über den können wir nicht reden. Aber das sage ich gleich nochmal vorher. Das
sagst du seit drei Folgen.
Ja, das ist krass.
Eine Film,
ist krass, diesen Film habe ich jetzt schon so lange gesehen und ich muss jetzt die Tage die Review machen und habe dann gedacht, ist da nochmal passiert?
Du darfst. Das ist immer ein ganz großes Problem, oder? Die Filme jetzt viel zu früh zu gucken, ist immer auch schwierig.
Ja, wobei bei dem Film habe ich zwei Sachen gemacht. A, habe ich mir hinterher notiert, die Gedanken, die ich hatte.
Das habe ich auch schon mal überlegt.
Weil ich dachte, so einen Monat lang kann ich mir das nicht merken. Das muss ich mir notieren. Ich habe neulich übrigens einen Podcast gehört, Calls heißt der. Da haben die Jungs und Mädels, die den machen, über Personen gesprochen, die sie gerne einladen würden, mal Abendessen und mit denen sie sprechen würden und sich mal unterhalten. Und die Dame redete dann so über Politiker, es wurden irgendwelche Diktatoren oder der Papst, wenn ich mich recht entsinne, genannt. Einer meinte dann, ich würde mich gerne mal mit so einem richtig guten Filmkritiker unterhalten, einer, der richtig Ahnung hat. Und der eine im Team sagt dann, du meinst Robert Hofmann? Und er so, nein, David Hein.
Wirklich
und,
passiert.
Ja, ja, wirklich passiert. Und ich habe den Jungs geschrieben, ich werde da die Tage dann, glaube ich, mal in deren Podcast tatsächlich auftauchen.
Wie? Wäre da voll sinnvoll gewesen, wenn wir zusammen aufgetaucht wären, wenn sie das so wollten?
Ja.
Nee, ist okay, ich verstehe das.
Wobei derjenige, der sich den Gast gewünscht hat, der hatte dann meinen Namen
Grüße
genannt.
Grüße an denjenigen.
Genau, und die hatten da fabuliert darüber, wie das wohl ist als Filmkritiker, weil sie meinten, naja, das kannst du dir ja unmöglich alles merken. Die sitzen bestimmt da und schreiben mit Zettel und
Kannst du so einen richtigen
Fake-Auftritt
da machen? So mit, du kommst mit Pelz rein und so mit Brille und du lässt dich auch mit dem
online.
Nachnamen und siezen und so, das wäre...
Ja, was ich eigentlich sagen wollte, dass sie glauben, dass wir halt da sitzen und mitschreiben.
Machen einige.
Nicht mehr so viele. Früher gab es einen, der hatte immer so ein Licht, das hat er sich in den Mund gesteckt, um dann auf sein Blatt Papier zu leuchten, wenn er sich was aufgeschrieben hat. Der hatte also eine kleine Taschenlampe im Mund mit Zettel und Stift da gesessen und habe ich gedacht, das könnte ich nie, weil ich mir, du musst dich auf den Film konzentrieren, da kann ich nicht noch ganze Sätze formulieren. Aber es gibt natürlich so die Outlets wie Spiegel oder so, oder die Süddeutsche vor allen Dingen, die arbeiten dann mit Zitaten. Dann ist das wahrscheinlich das, was
aber
du
manche
brauchst.
Manche haben doch auch so Stifte mit so einem Leuchtende
ja?
an der Spitze. Ja, das, wenn du da
sehe ich selten.
Ja, aber das gibt es schon noch manchmal, da kann sagen, damit die auch nicht so halt so viel Licht machen. Ich überlege auch immer, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich das mache, dann bin ich alt. Weiß ich auch nicht warum.
Und da ist der Diss gegen die Kollegen.
Nein, das meinte ich so nicht. Das ist für mich mein Gefühl.
Ja.
Das geht nicht gegen die Kollegen, das richtet sich, irgendwie habe ich es noch nicht geschafft, das übers Herz zu bringen.
Ich habe heute mal ein Trivia mitgebracht, der dachte ich, da machen wir wieder so eine Fragesache draus. Ich werde dir jetzt erzählen von einer Webseite.
Das wird super.
Von einer bekannten Webseite,
okay.
Die kennst du und
ja?
Ich fand es sehr interessant, wie die zustande gekommen
Hollywood
ist.
Hollywood Reporter.
Und ich dachte mir so, vielleicht errätst du ja auf dem Weg dahin, während ich dir das erzähle, warum und wie und wie diese Seite heißt.
Gut, kenne ich auf jeden Fall die Seite?
Die kennst du auf jeden Fall. Es geht
das
los.
Die ist bestimmt englischsprachig, ne?
Die ist englischsprachig, ja.
Okay, gut.
Ja. 1998 kommt der Film Rush Hour in die Kinos.
Das ist witzig, dass du es gerade sagst.
Wieso?
Ich habe nächste Woche, hatte ich dir schon mal gesagt, einen Jungen aus meiner Familie zum Boys Day bei mir quasi im Betrieb.
Ja.
Und ich habe Folgendes gemacht. Entschuldige für die Zwischengeschichte.
Ja, nee.
Und habe ihm gesagt, pass auf, folgendermaßen, du suchst dir bitte einen Film aus, den ich noch nicht besprochen habe. Das soll jetzt aber kein 12. Teil von Franchise sein und auch kein Animationsfilm oder irgendwas.
Ach, und er hat Rush Hour genommen.
Und dann habe ich eine Sprachnachricht bekommen. Hallo Robert, ich habe jetzt alles mir angeguckt und rausgesucht und ich würde gerne Rush Hour besprechen.
Echt?
Dann machen wir Rush Hour nächste Woche auf meinem Kanal.
Ja, Rush Hour ist der Film, der den IT-Mann Sen Duong hat das inspiriert, eine Webseite zu gründen, weil er ist riesiger Fan von Jackie Chan und allen möglichen Action-Kloppern und hatte damals das Problem, dass
Alibaba.
Er häufig ins Kino gegangen ist und nicht wusste, wie ist denn dieser Film? Denn 98, du weißt, das Internet
88
ist so...
88 hast du gerade gesagt.
Nee, 98, ah, okay. 1998. Rush Hour ist doch nicht
deswegen
von 88.
War ich gerade verwirrt.
Und er hat dann sich hingesetzt und hat gesagt, ey, es ist so nervig, du kannst ja entweder unterschiedliche Zeitungen kaufen, ne, oder du gehst in das junge Internet und suchst
Readly.
Ohne Google suchst du, und damit herzlich willkommen zur Werbung von Readly, und suchst dir das halt selber zusammen.
Ja.
Und deswegen hat er eine Seite mit zwei Freunden gebaut.
Die erste Lycos, nee, Yahoo.
Planlos zu raten.
Die Leute finden es witzig, du auch. Was ist los mit deinem Leben?
Er hat sich gesagt, warum gibt es keine Seite, auf der ich alle Reviews mal zusammenfassen kann.
IMDb.
Alle Reviews, die es zu diesem Film gibt.
Nicht.
Und hat dann selber angefangen, sich das zu basteln und inspiriert hat er sich bei Leolo. Leolo ist ein ganz alter, ich glaube, griechischer Film oder so. Ich weiß noch, dass ich den als kleiner Junge gesehen habe.
Wikipedia.
Da geht es darum, dass ein Mann auf einen Stab, auf so einen großen Haufen Tomaten ejakuliert.
Rotten Tomatoes?
Aha, da
wirklich?
Ist es, ja. In dem Film ejakuliert ein Mann auf Tomaten, eine Frau fällt rein und der kleine Leolo ist später davon überzeugt, dass seine Mutter schwanger geworden ist, weil sie in diese Tomaten gefallen ist. Und diese Tomaten hat er genommen. Und hat die quasi daneben gepackt, um quasi für die Leser direkt sichtbar zu machen, ist es eine positive oder ist es eine negative Review. Damals hatte auch schon dieses Certified Fresh oder dieses, dass sie dann grün sind, wenn der Film negativ besprochen wurde. Und ist tatsächlich, um diese Reviews zusammenzubekommen, jeden Tag in die Library gefahren, um da die Zeitungen auszuleihen, die Review-Sektion zu lesen, abzuschreiben und in die Seite zu übertragen. Also am Anfang war das wirklich noch so, weil ich glaube, die großen Seiten wie USA Today hatten schon digitale Auftritte, die ersten, aber ja jetzt nicht jede dieser Zeitschriften. Und so fing Rotten Tomatoes mal an und der erste große Push kam damals, er meinte, er hat gemerkt, dass bei A Bug's Life, also das große Krabbeln von Pixar, gab es plötzlich einen extremen Traffic-Anstieg und er hatte sich dann gedacht so, ey, woher kommt denn das? Und hat dann auch herausgefunden, dass das aus der Region, in der Pixar saß, kam dieser große Datenzugriff und hat dadurch festgestellt, dass es auch in der Branche angekommen ist, weil bei Pixar, als sie den Film veröffentlicht haben, offenbar alle auf Rotten Tomatoes, diese Pixar-Mitarbeiter gegangen sind, um zu gucken, wie kommt denn unser Film an? Das machen ja auch viele Spieleentwickler mittlerweile auf Metacritic. Und da ist quasi ihm das erste Mal bewusst geworden, oh, diese Seite findet, ne, jemand mag das, was ich hier tue. Und mittlerweile muss man sagen, ist Rotten Tomatoes ja fast eher in die Kritik geraten. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, was es ist, RottenTomatoes.com ist eine Seite, wo ihr quasi nach Filmen, Spielen, ich glaube sogar Musikalben
nicht mit
mittlerweile.
Rotten.com verwechseln.
Ja, bitte nicht. Und da findest du dann halt alle Reviews von ungefähr, ich glaube, es sind so 600 eingetragene Magazine. Da muss man nämlich nicht jeden, also wir beide sind zum Beispiel nicht dabei, sondern du musst da, glaube ich, so einen Bewerbungsprozess durchlaufen und dann werden diese Reviews da aufgeführt. Und dann wird so ein Review, ich glaube, so eine Prozentzahl errechnet, wie stark ist dein Film oder wie schlecht. Und das ist, Rotten Tomatoes ist hervorgegangen, weil ein Mann, der riesen Jackie Chan Fan war, nach Rush Hour dachte, warum finde ich nirgendwo die Reviews
dazu. Das kann
dazu.
Ich in meiner Rush-Hour-Kritik direkt erzählen.
Mach das.
Das ist ja nicht schlecht.
Damit sind wir durch, mit dem Trivia.
Die sind auch mehrfach verkauft worden. Inzwischen gehören sie NBC Universal-Comcast.
Ja, ja, ich hatte mir die Geschichte durchgelesen. Die waren erst bei IGN,
dann
bei Flixster.
Bei Warner
ja,
und dann jetzt sind sie Comcast-Eigentum.
Genau, und jetzt, ich hatte die Seite.
Würdest du, wenn es deine Seite wäre, dass immer alles von dir geliked wird von der Seite?
Klar.
Du meinst Ernst?
Na, selbstverständlich ist doch abstrus, das nicht zu nutzen, dann da würde ich, also ich, mein Gesicht würde sowieso prominent.
Überall drauf, ja. Drauf, du machst den.
David Hein sagt.
Du machst den Elon Musk, man kann dir nicht entfolgen.
So.
Okay, nicht schlecht. Und damit herzlich willkommen, David Trinkhardt, wie zwei Pay und Schwafel.
Ich habe einfach mal das eingegurgelt.
David.
Robert, was hast du denn gesehen diese Woche?
Die Serie?
Ah.
Die seit einem Monat auf Platz 1 der Seriencharts ist auf Netflix. Das gibt's ja selten. Weil das war bei Wednesday so, das war bei Dharma so. Und jetzt ist eine dritte. Deswegen bin ich auch gespannt, wie sehr die Leute eigentlich die Review interessiert. Weißt du nicht, ne?
Nee.
The Night Agent.
The Night Agent.
Ist seit vier Wochen oben, auch über Beef. Beef ist auf Platz 2. Werde ich heute vielleicht anfangen oder morgen?
Ja, wollte ich auch noch reinschauen. Was ist denn The Night Agent? Hatte da nicht irgendjemand einen Emmy für gewonnen?
Das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ist nach dem Buch von Matthew Quirk erstmal so Krimi. Und ich bin kein Krimi-Fan, wenn ich so Night Agent höre. Und dann haben wir angefangen zu schauen. Und ich war immer abends, als ich schon völlig fertig war, irgendwie so 2, 3 Folgen geschafft. Und dann war ich zu müde. Aber es war hochspannend. Aber Gina ist vor allem total durchgesuchtet. Sodass wir heute, während wir hier aufnehmen, heute Morgen, habe ich noch die letzten 3 Folgen mit ihr zusammengeguckt. Super Finale.
Hauptdarsteller?
Sehr spannend. Eine Nummer? Gabriel Besso.
Besso? Also niemand Bekanntes?
Nein. Niemand Bekanntes im gesamten Cast. Vielleicht noch Hong Chau ist die Bekannteste.
Ja, die in The Whale jetzt auch mit dabei.
Auch, die, genau. Die spielt da die Stabschefin des Weißen Hauses. Pass auf. Also jede Folge, 10 Episoden, beginnt ein bisschen mit einem Rückblick. Unsere Hauptfigur ist Peter Sutherland. Der sitzt in der U-Bahn und er sieht einen anderen Typen, der einen Rucksack unterm Sitz verstaut und aus der U-Bahn rausgeht. Und er geht zu diesem Rucksack, ist eine Bombe drin.
Aha.
Und er zieht die Notbremse, evakuiert diesen ganzen Waggon. Es kommt am Ende nur zu einer Reihe Verletzten, einem Toten. Aber ihm wird von Verschwörungsseiten angedichtet, da könnte irgendwas dran sein. Es ist dieser Typ nicht irgendwie involviert. Er ist ein junger FBI-Agent, sehr loyal, sehr engagiert. Sein Vater ist schon in Misskredit geraten und ist dann aber auch vor einigen Jahren ums Leben gekommen. Man weiß gar nicht so richtig, warum. Und er leidet unter diesem langen Schatten seines Vaters.
Mhm.
Kriegt aber ein Jobangebot und arbeitet seit einem Jahr im Keller des Weißen Hauses in einem Büro, wo kein Fenster ist, sondern nur ein Telefon steht. Und wenn dieses Telefon klingelt, ist am anderen Ende jemand, dessen Dringlichkeit dazu führen kann, dass es zu ganz großen Überwerfungen, Verschwörung, was auch immer kommt. Und als es klingelt, ist da Rose am Telefon, die gerade beobachtet hat, wie ihre Tante und ihr Onkel umgebracht worden sind. Sie selbst ist IT-Spezialistin und du hast erst das Gefühl, das eine hängt mit dem anderen, kann überhaupt nicht zusammenhängen, aber daraus entspinnt sich ein riesengroßes Konstrukt zwischen Secret Service, FBI, politischen Verflechtungen, aber, und das ist das, wo ich dann dachte, oh, deswegen hat es mich gekriegt, weil ich Krimis eigentlich normalerweise nicht mag. Bei dieser Serie bekommen alle Figuren und auch die vermeintlich gibt, es ist nicht klar gut und alles klar böse, auch die vermeintlich Figuren auf der Gegenseite bekommen ihre Geschichten, bekommen ihre Momente, bekommen ihre ganz natürlichen und menschlichen Verbindungen, warum sie so handeln, wie sie handeln. Und damit wird das wie so eine ganz lange Exposition immer wieder, dass du mehr über die verschiedensten Figuren erfährst. Dann sieht die Action richtig gut aus, die ist nicht irgendwie komplett zerschnitten. Du hast in Kampfsequenzen fast schon wie Wrestling-Moves, wenn der eine den anderen hochnimmt und mit dem Rücken komplett auf den Tisch legt, wo ich dachte, das sieht auch so wuchtig aus. Mhm. Und das war so, ich bin mit Krimi wirklich nicht leicht zu kriegen und dachte, es wird immer spannender und immer spannender und hat auch sofort eine 2. Staffel gegrünleitet bekommen von Netflix, aber ich will nichts verraten an dieser Stelle. Am Ende geht es um Machtintrigen und eigentlich so dieser, wenn ich dir nur die Storyline erzähle, wirst du denken, naja, geht, gab's schon 1000 Mal, aber sie setzen es einfach filmisch, inszenatorisch mit gut gemachter Musik und einem Hauptdarsteller, der erstmal so aussieht wie so 0815 typischer amerikanischer FBI-Agent, um jemanden, der dann einfach so viel an Hintergrundgeschichte bekommt, wenn es um den Vater geht und der eigene Schatten und sich selbst zu finden und seine eigenen Werte zu hinterfragen und auch nicht zu wissen, wem kann man noch vertrauen. Tatsächlich auf so eine Ebene, wo ich dachte, hey, ich weiß jetzt selbst gar nicht mehr, wem kann ich hier vertrauen, und fange dann so an, meine Fäden zu spinnen und war oft genug richtig, aber hatte nicht das Gefühl, dass alles so durchsichtig und klar und vor allem nicht so billig produziert sei. Es ist auch eine Sony-Produktion, die bei Netflix gelandet ist. Die haben ja diesen Deal, wo das viele Sony-Produktionen eben bei Netflix direkt rauskommen, weil die keine eigene Streaming-Plattform haben. Und ich verstehe, warum das Ding so lange auf Platz 1 ist. Du mochtest ja damals auch nicht so sehr. Du fandest vieles ansprechend, aber für dich wurde es dann sehr zäh. Mhm. Und bei Dahmer ging es mir auch so. Da konnte ich gar nicht mehr weggucken. Ich fand die gesamte atmosphärische Stimmung über Dahmer großartig. Und so ging es mir jetzt auch bei Night Agent, dass ich dachte, ey, das Ding...
Okay,
ist für
klingt
mich,
gar nicht uninteressant.
Ja, also ungefähr so. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich, also ich bin, also ich, sowas wie Tatort und so kann ich gar nicht gucken. Ich finde es nur nervig und nur schlecht gespielt und sieht nur blöd aus.
Ja.
Und ich verstehe auch nicht die Leute. Also ich weiß, dass Millionen Menschen das gucken, aber gerade bei diesem Überangebot an Qualität kann ich es immer nicht nachvollziehen. Und das letzte Mal, dass mich reiner Krimi so in den Bann gezwungen hat, war, glaube ich, so bei den ersten Staffeln von 24. Wo ich so dachte, ah, okay.
Ich bin ja großer Fan von CSI gewesen, also dem Ur-CSI, weil das auch ein bisschen mehr war als nur der Fall der Woche, sondern die Charaktere da halt ihre Stories bekommen haben und eben auch so diese kleinen Gimmicks und Traits, also gerade die Hauptfigur, der war gut mit Käfern und dadurch hat er viele Fälle eben dadurch, die durch den Verwesungszustand der Figuren lösen können. Und das mochte ich also. Und deswegen klingt The Night Agent, weil ich Krimi ehrlich gesagt gar nicht übel finde es sogar sehr spannend für mich. Vielleicht schaue ich nochmal
rein.
Also
ich finde das so richtig krass. Auch hier, ich zeige das gerade auf Flix Patrol. Das Ding kam am 22. März raus und ist heute immer noch auf Platz 1 der Netflix-Charts, während Beef schon wieder absinkt auf Platz 5 der Seriencharts ist.
Und das ist jetzt die wievielte Staffel?
Erste.
Die erste.
Erste und die zweite wurde gegreenlightet vor ungefähr 2 Wochen.
Jetzt sehe ich das Vorschaubild, den Trailer davon hatte ich gesehen und den fand ich auch schon ziemlich gut. Dann muss ich jetzt wirklich mal reingucken.
Das ist wirklich eine schöne Nummer. Weil es vor allem so auf diesen politischen Ebenen abseits, so Secret Service und auch die Geschichten, die so in die Vergangenheit tragen, paar Entdeckungen auch im Cast, glaube ich. Dabei fast alles Gesichter, die ich nicht kenne, bis auf Hong Chao. Insofern habe ich das mitgebracht. Das war es aber diese Woche zugegebenermaßen schon, weil
wir gucken erst
ich gelebt habe.
Du hast gelebt.
Ich
habe mich gewundert, dass du Hellraiser gar nicht geguckt hast.
Tja. Ich gelebt.
Du hast gelebt. Ich habe auch gelebt, aber ich habe gelebt und für euch, die Zuhörer, gelebt gleichzeitig. Das ist beides möglich, wenn man seinen Job liebt. Und daraus könnt ihr jetzt machen, was ihr wollt.
Wow. Hast du meine Autokorrektur gesehen, die aus Woody Harrison, Woody Hurensohn gemacht hat?
Ja, habe ich gesehen.
Muss ich daran jetzt denken, nach der Aussage?
Ich habe letzte Woche ja schon angekündigt, dass ich mit euch heute mal über die Filme des Fantasy Filmfest oder der Fantasy Filmfest Nights sprechen will.
Oder könnte man ja über Evil Dead Rise reden.
Ja, könnte man. Das wäre doch super. Aber der ist heute, ihr hört diesen Podcast ja mal am Donnerstag, das Embargo fällt um 21 Uhr. Ich kann gar nicht verstehen, was bei denen los ist, warum die sich gedacht haben, wir machen das halt, zeigen das so früh. Aber es gab auch keine zweiten Vorführungen, ne? Du hast den auch immer noch nicht gesehen, ne?
Nee, du kannst nicht über Evil Dead Rise reden, aber wie wäre es denn über meinen imaginären Film Schniewel, Schnetz, Spleiß?
Schniewel, Schmetz, Spleiß. Sagen wir mal so. Ich habe mich ja sehr darauf gefreut, weil ich den Vorgänger ja fantastisch finde.
Kiewel Brett Nice?
Ich habe mir Evil Dead von 2013. Bei dem mochte ich, dass der halt, ne, was ich bei dem ganz toll finde, ist, bei den meisten Horrorfilmen, es fängt an, es gibt am Anfang meistens einen Kill, ne, wir erinnern uns neulich zum Beispiel Scream. Und dann freut man sich manchmal noch, weil die Atmosphäre ganz gut aufgebaut wurde und dann fällt dieser Film in der Regel in so ein tiefes Tal. Das ist eigentlich bei jedem Slasher-Film und bei fast allen Horrorfilmen so, weil dann die Figuren eingeführt werden, weil dann diese, ob es der Fluch, die Zombie-Epidemie oder was auch immer, das wird dann erstmal erklärt. Und weil meistens das Budget in diesen Horrorfilmen auch noch fehlt, ist dann ja auch gar keine Möglichkeit, kein Raum da, um es die ganze Zeit krachen zu lassen. Und das macht Evil Dead von 2013 anders. Das ist nochmal anders als die Urreihe von Sam Raimi damals, bei die ja dann irgendwann in dieses Campige, in dieses Witzige abgedriftet ist. Aber der neue Film von 2013, der fängt irgendwann an, so richtig konsequent loszulegen mit lauter fiesen Sachen. Ich weiß nicht, hast du den mal gesehen?
Nein.
Den 2013er? Nein?
Nein.
Ey, guck den mal, der ist
ich
wirklich
weiß,
toll.
Du hast das gesagt.
Ne, da gibt es dann irgendwann eine Szene, wo mit einem Teppichmesser die Zunge in die Hälfte, in zwei Hälften gespalten
also
wird.
Also welche muss ich gucken? Das ist jetzt der vierte Film, ne? Evil Dead Rise ist der vierte Film?
Nee, das hier ist der fünfte.
Der fünfte?
Rise ist der fünfte, weil es gibt ja die Originaltrilogie, Evil Dead 1, 2 und dann kommt Armee der Finsternis. Dann kam Evil Dead 2013 und das ist jetzt der fünfte.
Das heißt, wenn ich für den fünften mich vorbereiten wollte, reicht der 2013er gut so
Nein,
um die Stimmung?
Du musst gar nicht. Also
gar nicht.
Wenn du am besten vorbereitet sein willst, guckst du am besten nicht mal das 2013er Remake.
Es war ein Mädchen, das seine Schwester besuchte in New York im Apartment mit ihrem Kind zusammen und das ist ein bisschen runtergekommen und in der Wand ist das Buch des Bösen.
Ja.
Und dann daraus entspringen Dämonen und dann müssen die da überleben, weil die heimgesucht werden.
Genau.
Ist das die Geschichte?
Das ist die Geschichte. Die man im Trailer auch sehen kann, genau. Da wird jetzt nichts verraten. Und damit wechseln sie im Grunde dieses Mal so ein bisschen das Setting, weil normalerweise war das ja immer dieses Cabin in the Woods-Ding mit einer alten Holzhütte.
Jetzt willst du aber gucken, das finde ich cool, das mag ich.
Und der 2013er ist, wie gesagt, der hört dann nicht mehr auf zu ballern. Also es gibt eine krasse Szene, es ist dann purer Terror bis zum Schluss. Und ich würde mir wünschen, dass die Fortsetzung das genauso macht. Und dass sie dabei genau den Blutlevel behält und einfach, ne, die müssen ja, das ist das Geile, die müssen nichts erzählen über die Figuren, die müssen einfach nur konsequent splattern. Und vielleicht hat der Film das gemacht. Ich kann euch deswegen sagen, ne, also jetzt mal ohne Scheiß, wie gesagt, es darf keine Review fallen, aber ich kann euch trotzdem sagen, guckt diesen Film, wenn ihr könnt. Jetzt auf den Fantasy Filmfest Nights läuft der nämlich.
Ganz kurz dazu mal als Disclaimer, die Fantasy-Film-Nights, die, falls ihr euch jetzt interessiert, gehen in Berlin, München, Nürnberg, Stuttgart, Hamburg und Köln. Vom 20. bis zum 23. April. Das heißt heute, wo ihr vielleicht die Folge hört, weil sie raus ist, könnt ihr schon ins Kino gehen. In Frankfurt dann vom 27. bis 30.04. Das ist jetzt hier kein Sponsoring, wir sind einfach nett. Und auf deren Seite könnt ihr euch auch die Pläne anschauen. Zum Beispiel ist, glaube ich, in Berlin alles davon im Zoopalast zu sehen. Tagestickets kosten, glaube ich, so 12, 13 Euro für eine Vorstellung. Und Pässe für alle Filme sind, glaube ich, bei 125 Euro. Aber ich glaube, die sind schon ausverkauft. Zum Beispiel ist da der wird gleich mehr über das Programm sagen. Ich mache nur kurz einen Mini-Abriss. Dieser Talk to Me, wir hatten ja Steffen hier von Cape Light Pictures, der diesen Film quasi für Deutschland rausbringt und von dem David so begeistert war, wird dort gezeigt. Der Evil Dead Rise wird gezeigt, über den David ja gerade schon so ein bisschen fabuliert hat. Dann Sisu, da hast du letzte Woche schon drüber gesprochen, wenn ich mich richtig erinnere. Nee, hast du nicht?
Nee.
Ah, hast du noch nicht drüber geredet. Der wird gezeigt. Das sind halt so Filme, die auch alle ins Kino kommen, die größer sind. Bei den anderen weiß ich gar nicht, was da alles, aber allein schon Kids vs. Aliens klingt für mich nicht uninteressant.
Ja, ja. Also ich habe gerade mal geschaut, während du geredet hast, wenn ihr jetzt am Donnerstag die Folge hört, dann habt ihr noch Glück, falls ihr Evil Dead sehen wollen würdet, ist nämlich der Eröffnungsfilm.
Im großen Saal.
Genau, und der kommt, zumindest in Berlin und Frankfurt habe ich gerade mal geschaut, kommt er
19.30.
Ah, nee, Moment, Frankfurt ist ja vom 27. Frankfurt also, ist die einzige Stadt, die erst nächste Woche
in
ist.
In Berlin kommt er zumindest am Donnerstag um 19.30 Uhr im großen Saal im Zoopalast.
Genau, in Hamburg sehe ich gerade auch. Ich glaube, es ist überall der Eröffnungsfilm. Das heißt, ihr müsstet schnell sein, wenn ihr das jetzt am Nachmittag hört und den unbedingt sehen wollt und nicht bis nächste Woche, denn da startet er ganz normal im Kino am 27.04. Dann könnt ihr ihn da schauen. Und ich würde sagen, nächste Woche gehen wir nochmal ins Detail. Vielleicht hast du den dann ja dann auch nochmal gesehen.
Ja, ich bin am 20. schon wieder verhindert. Ich weiß es noch. Ich werde ihn auf jeden Fall gucken. Ich muss mal einfach gucken, wann oder wie ich den sehen kann.
Ja, lass mich dann vielleicht am ehesten über die anderen Filme reden. Einer, den ich schon besprochen hatte hier mal, war Talk to Me. Da kann ich euch nur empfehlen, geht der vielleicht zurück auf die Folge mit Steffen Gerlach. Ich glaube, fünf Folgen her.
Ja, aber
oder
ich glaube,
so.
Ein bisschen ausführlich über Talk to Me hast du rund um die Berlinale geredet. Du
das
hast
war in der Folge. Nee, wir haben nur mit Steffen gemeinsam mit ihm darüber gesprochen. Deswegen in der Folge rede ich dann nochmal ganz konkret über den. Der wäre für mich der größte Tipp, neben dem Film, den ich jetzt gerade genannt habe, über den ich ja nichts sagen darf, wäre das für mich ein Must-See. Talk to Me ist ein sehr, sehr schöner Film, ich hatte den Trailer neulich auch gepostet, der ist nämlich jetzt endlich erschienen. Kids, die eine Hand finden, damit Geister beschwören können, sieht im Trailer nach generischem Schrott aus, ist es aber überhaupt nicht. Ich habe im Review geschrieben, das ist für mich das, was Smile letztes Jahr sein wollte. Dann habe ich einen anderen Film geguckt, den Sisu, den du nämlich angesprochen hast, ein finnischer Film, der so ein bisschen als Mad Max / John Wick.
Das ist ein Mann, der sein Gold vor Nazis im Zweiten Weltkrieg beschützen will, oder?
Genau, ja. Ein Mann, das ist ein älterer Typ, den siehst du da in Finnland, die Nazis sind gerade eingefallen und er ist wirklich weit ab vom Fleck. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wo haben die das gedreht? Wirklich in Finnland? Falls ja, ich muss irgendwann mal nach Finnland, weil die Landschaften, die da einfangen, das ist brillant. Das ist total toll, was die mit der Kamera machen. Also allein dafür, um mal so ein bisschen Fernweh zu bekommen, ist das schon ein Film.
Das und Sauna.
Den man sich, ja, oder so, den man sich angucken kann. Und er findet Gold, reitet dann damit los und kommt dann an einer großen Patrouille aus Nazis vorbei. Die sind gerade, kommen die von der Ostfront zurück. Der Krieg ist gerade dabei, verloren zu werden und dadurch, ne, die haben ja dann diese
44,
oder? Genau, und die haben ja dann diese verbrannte Erde-Taktik angewandt. Sprich, wo immer sie durchgekommen sind, wo sie abgezogen sind, das haben sie dann in Schutt und Asche gelegt. Städte, Brücken, alles Mögliche. Und dementsprechend gewalttätig sind sie auch zur Normalbevölkerung des Landes. Und ihm wollen sie denn das Gold wegnehmen und dann stellt sich aber in einer ersten Actionsequenz heraus, geht nicht, weil er ist nämlich der krasseste Motherfucker in ganz Finnland.
Aber eigentlich klingt das ziemlich cool.
Ja, es ist auch nicht, es ist wirklich cool. Ne? Ich hatte nicht ganz so viel Spaß mit, warum erzähle ich gleich, aber ich glaube, das ist vor allen Dingen ein Festivalfilm. Also mit vielen Leuten, die dann über die überbordende Gewalt lachen, ist es auf jeden Fall ein Ding.
Könnt ihr übrigens am Samstag um 20 Uhr gucken, in Berlin beispielsweise.
Und ich glaube dann auch in den anderen Städten. Das Programm ist, glaube ich, überall gleich. Und dann entwickelt sich daraus ein Chase-Movie, weil er hat dann erst so eine kleine Einheit abgeschlachtet, aber vorgefahren war so eine Panzertruppe mit einem Colonel, der dann, ne, die beiden haben so ein gewisses Psychoduell und die Nazis wollen dann nicht aufgeben, sich an ihm zu rächen. Und dann geht es unter anderem durch ein Minenfeld. Im Trailer kann man die Szene kurz sehen und da wird dann schon herrlich gesplattert, muss ich sagen. Und Sisu ist, darauf wird immer wieder im Film hingewiesen, ist nicht der Name des Charakters, sondern das ist ein Ausruf in Finnland. Ist ein Ausruf für so eine Fähigkeit, die nur die Finnen haben, so sagen sie es von sich zumindest, nicht aufzugeben. Im Moment, wo jeder andere zurückstecken würde, da drehen sie nochmal richtig auf. Und im Grunde ist das genau dieser Charakter. Diese Vergleiche mit John Wick,
Ragnarök.
Diese Vergleiche,
Wille.
Ja, diese Vergleiche mit John Wick, die haben sich für mich gar nicht so richtig ergeben, weil.
Wie tötet denn der so? Der, für mich klingt er wie einer, der eine Axt schmeißt und mit Händen wirkt.
Der rennt auch, der hat auch die ganze Zeit so eine, der hat so eine Pickaxt, die er vom Gold,
eine Pike.
Und Messern, aber auch mit bloßen Händen. Und was aber tatsächlich die hauptsächliche Zeit passiert ist, und das hat mich so ein bisschen rausgeworfen aus dem Film, ist, dass sie viel Wert darauf legen, zu zeigen, wie zäh er ist. Der überlebt Sachen, die überlebt man nicht. Die Logik wird hier schwer gebogen, vor allen Dingen die Grenzen des physisch Machbaren. Also ich hatte das Gefühl, es gibt so ein paar Sequenzen, da werdet ihr im Kino sitzen und denken, nee, komm, ne, also klar, man könnte das dann Ganze so trashig überziehen, aber das macht der Film auch nicht. Also der nimmt sich schon auch sehr ernst dabei. Es wird nie so, wie man glauben könnte, jetzt wie zum Beispiel in Hobo with a Shotgun mit Rutger Hauer, der vor, ich glaube, 10 Jahre ist es jetzt her, wo der rausgekommen ist. Und sondern er ist so seltsam ernst, ne? Auch nicht wie Overlord, dieser Zombie-Nazi-Film, wo dann wirklich massiv gesplattert wird, sondern das lässt er dann relativ sein, um dann diesen alten Typen beim Leiden zuzugucken. Der wird immer wieder in Situationen gebracht, wo er dann einfach sich rausleiden muss und wo du denkst, so, was kann der denn alles? Also es werden Erinnerungen auch an Rambo 3 wach, der sich ja dann auch angefangen hat, selbst zu verarzten in einigen Momenten. Und dadurch wird der Film so sehr ausgebremst, dass ich dachte, oh, diese Fanggranate, diese ein alter Typ, der, er wird dann benannt als jemand, der war früher mal ein Kommando, der die Russen aus dem Land vertrieben hat und angeblich 1000 Russen mit den bloßen Händen abgeschlachtet hat. Und so wird das, was dieser Trailer verspricht und was ich gerade erzählt habe, verspricht, wird nie so ganz eingelöst. Deswegen, ich fand ihn gut, aber da war so viel Potenzial nach oben, dass ich gedacht habe, so, ah, schade.
Aber nur 91 Minuten versprechen ja, dass er sich nicht lange anfühlt.
Fühlt er sich ein bisschen. Ich war ein bisschen, weil er eben dann zu sehr geleide ist, dann für eine weite Zeit und zu wenig das, was ich mir gewünscht hätte, nämlich schöner Fansblätter.
Es ist ein bisschen auffällig, dass alle Filme, also zum Beispiel Kids vs. Aliens geht nur 75 Minuten, da sind einige 80 und 90 Minuten, die da gab.
Ja, ja.
Einer ist mal 130, aber mehr.
Gestern habe ich Mother May I geguckt.
Ja.
Es geht um einen Typen, der mit seiner neu verheirateten Frau, fahren die in das Haus der Mutter, die ist gerade gestorben. Und stellt sich heraus, er hat ein Trauma. Er wurde von seiner Mutter nie so richtig ernst genommen, wurde immer übersehen. Sie hat sich um ihn eigentlich nicht gekümmert. In der Kindheit hat er die meiste Zeit alleine mit sich verbracht. Und dadurch ist da so ein schlimmer Ödipus-Komplex, glaube ich, entstanden. Und in diesem Haus gibt es jetzt einen Fall von Besessenheit, weil die Freundin von ihm womöglich vom Geist der Mutter besessen ist. Denn die benimmt sich plötzlich wie seine Mutter, mit Manierismen, die zieht sich so an, sogar die Handschrift ähnelt dann irgendwann der Mutter und es wird, und daraus zieht der Film so seine Spannung, nicht richtig klar, ist die jetzt wirklich besessen, spukt die alte Frau da durch das Haus oder ist es vielleicht ein Psychospiel zwischen den beiden, weil man bei den beiden auch merkt, dass sie in einer extrem toxischen Beziehung drin sind. Der war auch so, der ging, glaube ich, nicht mal 90 Minuten und war jeder einzelne davon zu lang. Den fand ich leider überhaupt nicht gut, weil mir die beiden Darsteller, er ist okay, sie spielt zu sehr drüber und ich mochte die Geschichte wirklich nicht. Das ist wirklich so ein Fall von, was sie da erzählen, ich glaube, das kann bei einigen ankommen, aber ich fand, weil ich toxische Menschen und vor allen Dingen so mit übergriffigen Frauen habe ich ein ganz großes Problem, deswegen der mir bei mir fast körperliche Schmerzen ausgelöst hat und den konnte ich nicht mal zu Ende gucken.
Was hast du wahrscheinlich noch gesehen? Du hast bestimmt noch eine Reihe von, hast du alle gesehen? Nein,
Teil. Nee, okay. Alle ging nicht, weil wir kriegen ja immer nur Links von den Veranstaltern des Festivals.
Ach so, das ist stimmt. Du hast bestimmt
Sakra gesehen. Nee, ich habe noch
Monolith.
Ich habe noch Monolith geguckt und Irrati. Monolith ist ein Raumstück. Es geht um Lily Sullivan spielt da mit. Es ist die Darstellerin, die jetzt auch in Evil Dead Rise mitspielt, den ihr auf jeden Fall gucken solltet. Und die spielt eine Podcasterin.
Pfui.
Ja, jeder Trottel ist heutzutage Podcaster. Sie hat nämlich ihren Job verloren als normale Journalistin und soll jetzt, hat sich gedacht, so, okay, sie will selbstständig werden, macht einen Podcast und zwar einen über Verschwörungsmythen und ungeklärte Dinge. Und gleich in der ersten Folge für die erste Folge bekommt sie einen anonymen Tipp per E-Mail, dass sie mal bei einer Frau anrufen soll und nach einem schwarzen Brick, nennen sie es im Englischen, das ist so, Stein. so ein Batzen aus, man kann es gar nicht genau sagen, so ein schwarzer Batzen, der sich nicht erklären lässt.
Den
so,
sieht man aber.
So ein kleiner Monolith, ja, den sieht man.
Ach so, Monolith.
Und der löst etwas bei diesen Personen aus und es stellt sich dann heraus über die Zeit, gerade nachdem sie die erste Folge veröffentlicht hat, dass ganz viele Menschen global von diesen schwarzen Steinen berichten können, die auch sie bekommen haben. Wie sie die bekommen haben, kann niemand genau sagen. Und sie ist dann was Großem auf der Spur, womöglich was mit der Regierung, vielleicht was mit Aliens. Und das Ganze spielt nur in ihrem Raum.
Es bleibt ein Kammerspiel.
Es bleibt ein Kammerspiel.
Das gilt aber eigentlich nach interessanten Zutaten.
Ja, ist es auch. Es ist ein spannender Film. Kali fand ihn furchtbar, aber
Das wird immer interessanter.
Ich mochte ihn tatsächlich ganz gern. Ich habe ihm 3 Sterne gegeben, weil diese Kammerspiele ganz gut funktionieren und dann dieser atmosphärische Aufbau irgendwann zieht. Ich fand, dass einige der Telefonate nicht gut gespielt waren, also nicht gut eingesprochen waren im Englischen, weil mir da so ein bisschen die Glaubwürdigkeit abhandengekommen ist. Und ich fand auch, dass sie zu schnell zu viel glaubt, was man ihr erzählt. Aber ab dem Punkt dann, wo das Ganze so ein Selbstläufer wird und ne, diese ganzen Dinge, immer mehr Informationen reinkommen, immer mehr anonyme Anrufer und sie erste Telefonate führt, die wirklich beunruhigend sind und sich dann auch noch persönliche Entwicklungen bei ihr tun, bei denen sie merkt, habe ich vielleicht auch eine Verbindung zu diesen schwarzen Gegenständen, da hat er mich dann gehabt und da hält er dann auch ganz gut durch. Ich finde das Ende leider nicht gut aufgelöst, es ist fast ein bisschen antiklimaktisch.
Das ist immer ein bisschen schade, wenn so Enden nicht funktionieren.
Ja, das ist leider immer so ein Gamble, finde ich, gerade bei Horrorfilmen, die eine starke Prämisse haben, die erste Angst, die bei mir zuerst da ist, kriegen sie den auch gut aufgelöst und das ist leider in den seltensten Fällen.
Okay, der ist zumindest, der wird Freitag gezeigt, der hat glaube ich auch noch keinen deutschen Verleiher, also im Gegensatz zu jetzt Sisu, Evil oder Evil Dead Rise oder Talk to Me, weiß man nicht sicher, ob der ins Kino kommt in Deutschland.
Ja.
Ich muss natürlich wieder an Spitzelfelsis denken. Stalaktiten, ja. Spitzelfelsis.
Wir haben uns ja da gefragt, was sind die Stalagmiten und was die Stalaktiten,
ja, ja,
wohin
ich,
zeigt
ich
was.
Ich habe es mir genauso gemerkt.
Genau, und dann hat uns einer so eine Eselsbrücke mit Titten genannt und jetzt weiß ich, was runterhängt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Irati. Irati ist ein Film aus Spanien, der in baskischer Sprache läuft.
Das ist ja auch gerade Bask-Original mit Untertiteln.
Ja, ich saß, glaube ich, 50% der Laufzeit saß ich eigentlich damit beschäftigt da, um mich zu fragen, was ist denn das für eine Sprache? Die kenne ich, also ich dachte so, irgendwas Richtung Süden, aber es war so, es klang wieder fast nordisch, deswegen, da war ich sehr verwirrt.
Ich hätte jetzt gedacht, das ist so irgendwo in der Mitte zwischen Portugal und Spanien, würde sich baskisch...
Ja, irgendwie so, aber auch nicht richtig. Also es war nicht so richtig zu erkennen. Es ist ein Film, der spielt so mittelalterlich und hat viele Fantasy-Anleihen. Eigentlich ist es auch ein Fantasy-Film. Mhm. Es ist schwer zu sagen, weil der relativ wenig erzählt, muss ich tatsächlich sagen. Es geht um einen anfänglich von einem Krieg in den Pyrenäen, wo der Vater eines Stammes zu einer Erdgottheit betet, um für Hilfe zu sorgen. Er möchte gerne, dass die alten Götter, er glaubt noch an diese heidnischen Gottheiten, ihnen reichen.
Hast du nicht gerade gesagt, das ist so ein Fantasy-Mittelalter-Film?
Mhm, genau.
Und warum sagst du dann, er glaubt noch? Es ist schon aus einer Zeit, wo das schon als
Es ist in dieser Zeit, wo Spanien und dieses baskische Land, wo sich das dann dem christlichen Glauben hinbegibt.
Okay.
Und die Konvertierung ist so stark, dass es eine regelrechte Abneigung passiert und diese alten heidnischen Götter verlieren dadurch, und so macht es dieser Film dann auch auf, an Kraft. Ist ein bisschen so wie, ich habe das als Mischung aus Prinzessin Mononoke beschrieben, wo es ja auch so Naturgottheiten gibt, die viel Einfluss nehmen. Bisschen die unendliche Geschichte, wo es ja darum geht, dass wenn man irgendwann nicht mehr an Märchen glaubt und sie sich auch Geschichten nicht mehr erzählt, dann vergisst man sie und dann verschwinden sie. Und dadurch verschwindet ja dann das Reich Phantasien im Nichts. Und auch das hier ist so ein bisschen so eine Note. Und es hat ein bisschen was von einer Artus-Sage. Dieser Vater gewinnt dann diese große Schlacht mit Hilfe dieser Gottheiten und sein Sohn viele Jahre später, der soll dann sein Nachfolger werden. Und das kommt dann zu Verwicklungen mit dem Stamm. Er trifft dann auf Irati, das ist der Name des Films, und gleichzeitig die zweite Hauptfigur, die ist womöglich mit diesen Naturgottheiten irgendwie im Bunde, und dann geht es eben genau darum, um ein Land, das sich in diesem Übergangsprozess befindet, und es geht darum, dass die alten Kräfte an Bedeutung verlieren. Es spielt viel in einem Wald, und dieser alte Wald, ne, verliert viel von seiner magischen Energie, und es ist eigentlich eine Geschichte wie bei Prinzessin Mononoke, die mir sehr gefallen hat, wo ja auch durch die Industrialisierung die Kreaturen irgendwie gefährdet werden. Das große Problem ist, dass der Film von zwei Hauptdarstellerleistungen getragen wird, die sind so bodenlos, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich saß wirklich fassungslos da, gerade, also eigentlich beide, der Hauptdarsteller, spielt halt so, man hat das Gefühl, der ist gerade ans Set gekommen und weiß nicht, wo er ist. Und guckt die ganze Zeit so ins Nichts, und du denkst so, Gott, ist das ein nichtssagender Blick. Der hat kein Charisma, der hat keine Spielrange, da ist gar nichts da. Sie wiederum ist direkt von der Schauspielhochschule gerade gekommen und hat ausschließlich das Fach Overacting für Fortgeschrittene belegt. Jeder Move, ja, die dreht sich immer so mit so einem Schwung ein, und alles ist so drüber. Jede einzelne Geste ist völlig overacted, und trotzdem gelingt es ihr dabei noch viele Emotionen nicht richtig zu verkaufen. Also es ist Underacting und Overacting zur gleichen Zeit, und beide spielen dann, es gab dann einen Moment, wo beide aufeinandertreffen, und da dachte ich so, oh Gott, diese beiden Amöben jetzt zusammen. Das
ist wie ein Tornado.
Das ist ja unglaublich, das ist ein scheiße Tornado. Ja, es ist, und dieser Film ist so atmosphärisch, vor allen Dingen der Prolog, von dem ich erzählt habe, mit dieser Schlacht und diesen, mit dieser Naturgottheit, die dann angebetet wird, erzählt, der ist super. Ich saß da und dachte, boah, wenn der diese Qualität hält, dann ist das mein Freaks Out aus diesem Jahr, den ich ja letztes Jahr fantastisch fand.
Der noch dieses Jahr ins Kino kommt?
Nee, der kommt, habe ich gesehen, im Juni kommt der leider auf DVD. Der kommt nicht mal ins Kino. Es ist einfach tragisch. Ja, also das könnte so ein schöner Film sein, aber ist es dann letzten Endes nicht. Deshalb, auch weil ich fand, dass er eigentlich keine große Geschichte erzählt. Also es sind diese Kernthematiken drin von alten, ne, was ich gerade erzählt habe, von Unendliche Geschichte, Mononoke und Artus. Aber richtig eine Geschichte erzählt er nicht, weil die Figuren werden so durch Situationen geschubst, in denen diese Kernthematiken aufgegriffen werden. Und das hat mich dann auch letzten Endes zu sehr gelangweilt. Ich habe dem 2,5 Sterne gegeben.
Was ist denn dann ungefähr bei Fantasy Filmfest? Wann geht man da hin? Wenn man es ein bisschen schaurig, wenn man es düster, wenn man es ein bisschen fantastisch und märchenhaft haben will? Ne? Alles so fernab von der ganz klaren Realität.
Ja, oder? Die haben sich ja ein bisschen aufgedröselt vor ein paar Jahren und haben sich dann auch geöffnet. Da laufen dann zum Teil auch koreanische Actionfilme. Dieser Project Wolf Hunting zum Beispiel lief jetzt bei den White Knights im Januar oder Februar. Dann hast du aber auch mal so übernatürliche Thriller. Du hast so Psychodramen, zum Teil auch dieser Mother May I, von dem ich erzählt habe, der wird zum Beispiel nie wirklich gruselig. Und dann hast du halt auch Evil Dead. Ne? Oder dieses Jahr zum Beispiel, der in den USA viel Hype erhalten hat, Skinamarink, falls du davon schon gehört hast.
Nicht.
Ist ein Film, der wohl sehr experimentell ist. Ein paar Leute haben den schon gesehen, finden den zum Kotzen, weil der, ich glaube, der filmt so 60 Minuten leere Räume ab, in denen immer wieder so Jumpscares passieren. Aber es gibt die sich dann von dieser Atmosphäre total einfangen lassen, und die das abstoßend finden. Das könnt ihr zum Beispiel auch selbst herausfinden. Dann läuft ja dieser Pearl noch, der das, ich glaube, Prequel zu X darstellt, zu dem es dann mit Max Scene, mit Doppel-X, glaube ich, nächstes Jahr dann noch eine Fortsetzung geben wird. Mit Sakra hast du zum Beispiel mit Donnie Yen einen Kampfkunst-Historien-Epos. Also da ist alles dabei.
Da ist ein bisschen was dabei.
Wenn ihr also Bock habt, und einer, den man vielleicht noch empfehlen könnte, falls ihr Quentin Dupieux kennt, ne, der hatte in den letzten Jahren, was war denn der letzte, Mandibles, glaube ich, war mit so einer riesigen Fliege. Dann hat er Deerskin gehabt. Da spielt Jean Dujardin jemanden, der eine Killerjacke aus, die Jacke ist aus Leder und die tötet, die trinkt Blut. Und der hat immer Filme, von dem kommt zum Beispiel Rubber, wo so ein Reifen.
Ich wollte gerade sagen, das klingt wie Rubber.
Es ist, Rubber hat er auch gemacht. Der hat immer Filme, die absolut quatschig sind und sein neuer Film Smoking Causes Coughing oder Coughing, ich weiß es gar nicht. Also man muss husten vom Rauchen. Es geht um eine militante Nicht-Raucher, hier kannst du dir mal angucken, sieht aus wie die Power Rangers. So eine Gruppe, die gegen Raucher vorgeht und es klingt wieder super weird. Ich muss sagen, die Quentin Dupieux-Filme, die sind für mich manchmal zu strange. Ich kann nicht mit jedem was davon anfangen, aber falls ihr sowas mögt, dann geht da hin. So, ich bin durch.
Also, es gibt eine große Range. David hat sich wie immer sehr gut vorbereitet. Ich habe gelebt.
Du hast gelebt.
Vielen Dank.
Ist ja auch mal okay.
Ist auch mal okay.
Auch mal okay.
Ich gehe zum Beispiel, treffe ich mit Freunden die Woche. Freunde kommen zu mir. Ich gehe zur Formel E die Woche,
David. Ja, aber du hast dich doch jetzt mit mir schon getroffen.
Auch mit dir. Die Nächte sind manchmal echt voll. Das wechselt sich hier alles ab, du. So.
So, ja.
Wir haben noch ein paar sehr schöne Fragen von dem letzten Mal. Zu wenig Fragen beantworten, sind tolle Fragen, auf die wir nur eingehen wollten.
Genau.
Und da sind ein paar persönliche Sachen dabei. Wie persönlich hättest du es gern, David?
Erstmal nicht.
Erstmal nicht?
Nee.
Okay, dann stelle ich dir.
Also, oder wie persönlich ist es denn? Komm, dann stell sie.
Okay, was persönlich? Warte mal. Wir machen erstmal semi-persönlich. Gibt es ein Szenario, in dem der Filmindustrie den Rücken kehren würde? Das fragt Gian 2 Grand.
Ja, ganz simpel, wenn ich kein Interesse mehr an Filmen hätte. Also,
ja, aber kann das passieren?
Ich denke nicht. Also, ich habe ja auch bei Spielen immer gedacht, irgendwann legt sich das Interesse, aber das ist, glaube ich, einfach, das sind so die beiden Hobbys, die werden ewig bleiben. Und gerade bei Filmen, ich wüsste nicht, was passieren müsste, um mich davon abzubringen. Denn selbst wenn ab sofort nur noch Marvel-Filme ins Kino kämen und die alle Mist wären, was ja nicht bei jedem der Fall ist, dann hätte ich ja noch eine riesige Bibliothek aus alten Filmen, die ich eh schon mal ewig nachholen wollte, für die dann Zeit ist. Also ich bezweifle, dass das möglich ist, aber es ist bei uns ja Beruf und Hobby.
Ich glaube, das ist das, warum ich gar nicht so richtig antworten kann auf die Frage, weil immer, wenn ich dann mal so ein paar Tage, ich habe das jetzt im Mai, da werde ich mal so 8-9 Tage weg sein und da werde ich dann 8-9 Tage eben keinen Film schauen und dann merke ich, dass mir das fehlt und dass mir das auch dolle fehlt. Aber wenn ich dann 3 Wochen lang am Stück jeden Tag einen Film und Serien geguckt habe, dann denke ich auch manchmal, ich habe jetzt keine Lust mehr, geht mir alle weg, ich brauche jetzt keinen Film und keine Serie. Und dann denke ich, lass ich doch, ich werde jetzt Trüffelsammler, das wird mein Zweitjob, den ich immer machen wollte. Deswegen mochte ich Pick total gerne. Und dann hatte ich letztens meinen Drittjob, was ich dann wäre, weiß ich nicht. Oder ich gehe in die Politik oder irgendwas anderes. Manchmal
in die
denke
Politik?
Ich, ja,
als,
ich glaube, so gut reden. Ich glaube, gut reden und Leute überzeugen und ein bisschen manipulieren, das kann ich.
Okay.
Das kann ich. Und networken und lange wach bleiben und skurrilen Scheiß erleben und dann so zu tun, als wäre der nie passiert. Das könnte ich auf jeden Fall. Aber dann merke ich, eigentlich fehlt es mir dann und dann doch wieder. Und diese Welten, in die man abtaucht und die Dinge, die man erlebt. Und manchmal ist es so, ich mag es manchmal ganz doll gerne und manchmal denke ich so, ach nee, es reicht. Aber es hat, glaube ich, damit mehr zu tun, wenn du sehr lange eine Sache tust und zu wenig Abstand. Aber da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet.
Aber da kann ich zumindest insofern trennen, dass ich mir sagen würde, YouTube werde ich sicherlich nicht ewig machen, schon alleine, weil wer weiß, wie lange diese Plattform ist und mit 66
Jahren. Oh, Til Schweiger ballert die Klicks rein, darf man nicht vergessen.
Ja, stimmt. Manta Manta 3 darf gerne kommen. Aber ja, ich glaube, das ist dann unabhängig voneinander. Also ich weiß aber, dass ich als alter Mann noch Filme gucken werde.
Ich weiß nicht, wo es dann so hingeht, aber wir werden das ja wahrscheinlich parallel irgendwie erleben. Kann mir nicht vorstellen, dass du einfach mit YouTube aufhörst. Du sagst das zwar immer, aber so richtig vorstellen kann ich es mir jetzt noch nicht. Mal gucken.
Ja, mal gucken.
Oder willst du morgen aufhören?
Nö, aber also ich glaube, was ich mir wünschen würde, wäre, dass irgendwann
keine Kommentare mehr geschrieben werden.
Nee, dass der Stress aufhört. Also ich glaube, das geht da eher um diese...
Aber das hat ja mehr mit einem selbst zu tun.
Ich meine eher die Selbstständigkeit. Also weil da hängt so viel dran. Ich denke häufig zurück an die Zeiten, wo ich in den Redaktionen saß und für mich wusste, ich arbeite jetzt für jemanden, für ein Produkt, aber wenn ich nach Hause gehe, ist das meine Zeit.
Diese freie Freizeit.
Ja, und alleine, dass man immer wieder häufiger auch daran denkt. Ne? Es geht ja auch nur darum, was muss ich diese Woche noch machen? Dann guckt man Film XY, den man ja auch nicht für sich guckt, sondern meistens dann für das Produkt und nee,
aber da hast du im letzten Jahr ja einen riesen Schritt gemacht. Du bist ja inzwischen deutlich strukturierter hinter den Kulissen, was so die Abläufe angeht und auch die mit den Selbstständigkeiten einhergehenden Überblicke, Betriebsführung. Ja. Da hängt ja eine Menge dran und das muss man ja auch ein bisschen im Blick haben.
Ja, vielleicht kann ich mir dann doch nochmal wirklich jemanden leisten. Das ist ja leider fehlgeschlagen. Ich hatte mir kurzzeitig jemanden, der mir da Hilfe angeboten hatte, aber das war dann 2 Monate. Dann ist er wieder gegangen, weil ihm das zu stressig war. Und das muss man ja sagen, das ist kein Job, der...
Es geht ja um den Schnitt, ne?
Ja, um den Schnitt, aber es ging ja um so Thumbnails und noch so ein paar andere Sachen. Und weil es halt so ein Ding ist, wo wir damals so Situationen hatten, er war zum Beispiel gerade in dieser Weihnachtszeit da, wo dann, dann kommt heute Matrix, dann kommt morgen die Spider-Man-Pressevorführung, dann komme ich aus dem Kino, dann muss er das schnell machen und dadurch ist es natürlich für ihn schwer planbar, beziehungsweise man weiß zwar, welche Termine das sind, aber man muss irgendwie immer auf Abruf sein und das war da nichts und deswegen muss ich da gucken, ob ich da jemanden
Oder fällt mir gerade was ein, da können wir dann off-topic mal drüber reden, also nachher drüber reden. Mal noch ein bisschen filmisch. Paddy the One fragt, was haltet ihr eigentlich davon, wenn man alleine ins Kino geht? Die Frage stelle ich deswegen, weil ich habe natürlich gute Freunde, doch treffe ich mich mit ihnen an Spieleabenden lieber oder anderweitig, um Sachen zu machen. Nicht alle sind so sehr Film- und Serien begeistert. Würdet ihr es komisch finden, jemanden alleine im Kino zu sehen?
Ich bin ganz oft alleine im Kino.
Repräsentieren wir da wirklich die Normen der Leute? Aber ich finde das eigentlich auch total angenehm. Und ich sehe, wenn ich, also ab und zu jetzt, ich gehe nur selten in eine reguläre Vorstellung. Ich sag mal vielleicht 10-mal im Jahr, höchstens. Aber ich sehe da zunehmend öfter auch Leute, die alleine im Kino sind.
Ich habe früher auch, bevor ich den Job gemacht habe, ganz häufig alleine gesessen, weil ich so einen Durchsatz an Filmen hatte, die ich gerne sehen möchte. Und das ist gerade jetzt in dem Alter, in dem wir sind, ist es super schwierig, zum Beispiel in der Gruppe von Freunden zu sagen, so jetzt treffen wir uns mal alle an dem einen Abend zu dieser gleichen Uhrzeit und gucken einen Film und den muss dann noch jeder genauso sehr sehen wollen wie ich. Und ich bin ja jemand, am besten Opening Night, meistens in der Pressevorführung, ja, aber ich will Filme so früh wie möglich gesehen haben. Ich kann nicht abwarten, wenn
Woher kommt denn das? Aber ich bin ja genau das Gegenteil. Ich bin ganz entspannt und sage ja immer, ich gucke den, wenn er kommt. So ganz anders.
Weil ich total gespannt auf die meisten Filme bin. Also jetzt zum Beispiel gerade freue ich mich wieder auf Beau is Afraid. Das ist der nächste Must-See für mich.
Ich finde es aber so schade, dann habe ich keinen, mit dem ich so richtig drüber reden kann, weil die anderen haben den ja dann noch nicht gesehen.
Das ist mir doch egal. Ich will ja mit niemandem darüber reden. Aber
verstehst du, dass wir da einfach, also ich will gerne mit jemandem darüber reden.
Deswegen gehe ich auch gerne allein ins Kino, weil es mir gar nicht wichtig ist, da mit jemandem diese Erfahrung zu teilen.
Auch noch eine Begleitung zu Beau is Afraid. Kommst du, du guckst ihn vorher alleine.
Ich gucke den lieber alleine.
Du kommst nicht mit mir zu Ari Aster, wenn er da ist in Berlin.
Naja, wir haben ja schon zigmal drüber gesprochen. Ich kann den 3 Tage vorher schon sehen, das ist erstmal ein Punkt. Ja. Und dann bei den Premieren ist es meistens deutsch, will ich schon mal gar nicht. Und dann ist dann immer dieses affige Theater, dann werden wieder irgendwelche Q&A-Fragen vorne von, was weiß ich, wer auch immer es dann ist, der dann fragt, Ari, wie war es für dich, als du erfahren hast, dass du Beau is Afraid drehen darfst? So, und nee, das geht nicht. Da gucke ich mir den lieber in Ruhe an. Aber es ist halt genau das. Ich will mit niemandem darüber sprechen, weil das meine Erfahrung ist. Ich will den Film gucken, habe meine Ruhe. Niemand quatscht mich an vor allen Dingen. Deswegen gehe ich auch sehr gerne ohne Kali ins Kino. Und dann gehe ich raus und freue mich darüber. Und manchmal ist es so, wenn ich Filme gesehen habe, die so richtig toll sind, dann haben wir das ja auch so, dass ich dir danach schreibe oder auch Freunden schreibe, ey, guck dir den an. Und da ärgert es mich manchmal, dass dann nicht jemand da ist, mit dem ich mich austauschen kann. Aber das ist ganz selten der Fall.
Persönlich, 2 Fragen kombiniert. David oder David, a.k.a. Shindy, fragt, ist vielleicht etwas persönlich, wegen was hattet ihr zwei die größte Meinungsverschiedenheit beziehungsweise den schlimmsten Streit? Und Elias, dem angehängt, hat sich eure Beziehung durch den Podcast sehr verändert. Und eigentlich auch, jetzt muss ich nochmal gucken, gibt es noch die Frage, ob es, fragt noch Philipp, wart ihr mal kurz davor, den Podcast zu beenden und wenn ja, weshalb? So, das ist ja alles quasi ein...
Das willst du beantworten?
Ich würde da, warum denn nicht?
Ja, klar.
Also willst du, wir müssen ja nicht explizit sagen, um was ging es jetzt exakt?
Naja, nee, also ich...
Also schlimmster Streit war im Dezember.
Also unser, also aller Zeiten dann nein.
Nee, hier, so bezüglich so Podcast und Neuauflage, seitdem wir viel zusammen machen, war im Dezember.
Ja.
Ja, worum es ging? Sagen wir nicht.
Wir können ja ausführen, das muss man ja vielleicht mal sagen. das hast du in jeder Beziehung, dass es immer wieder Situationen gibt, wo du an so einen Punkt auch mal gerätst, wo zwei Leute, die vor allen Dingen die so ein paralleles Leben führen, das kann bei Freunden der Fall sein, ist es bei Arbeitskollegen, glaube ich, noch mal häufiger der Fall, wenn du vor allen Dingen immer so ein gemeinsames Produkt hast. Und manchmal passieren da Sachen, die, ne, wo man dann kleine Animositäten entwickelt. Zum Beispiel ein Beispiel, Robert ist so jemand, der immer pünktlich ist, immer organisiert ist. Und ich weiß von dir, ohne dass du es wirklich konkret sagst, du bist super abgefuckt davon, dass ich so bin. So, und dass ich zum Beispiel häufig zu spät komme. Deswegen sitze ich heute zum Beispiel vorhin noch im Taxi da und die ganze Zeit so am Schwitzen. Ich war vorhin voll stolz.
Brauchst du nicht, wir haben darüber geredet, ja, wir haben das geklärt.
Ich kann es ja aber so mal sagen, ja. Aber ich war voll stolz, weil ich 10 Minuten vorher sogar losgegangen bin, bin dann aber trotzdem zu spät gekommen, weil ich in den Berufsverkehr gekommen bin. Und meine Schuld ist es aber trotzdem, weil ich hätte einberechnen müssen, dass der Berufsverkehr ist. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass ich in den Berufsverkehr gekommen bin. Und das ist so eine Sache, die du aber selten ansprichst. Und das gärt dann so in dir. Und dann in manchen Situationen kommt das dann eher dann mal so raus. Ne? Und es war nicht der Fall in dieser Situation. Der Streit ist durch was anderes entstanden. Aber ich glaube, so sind wir beide. Man spricht irgendwas nicht an, irgendwas gärt in einem und dann knallt es in einer Situation, wo beide, nee, manchmal findet man sich bei Argumenten einfach
dann
nicht.
Ich glaube, was ein großer Unterschied ist, ganz am Anfang unserem Podcast hat man gemerkt, wenn wir immer miteinander so gezwistet haben, war es für mich zum Beispiel oft erkennbar Spaß und David war unsicher, ob das Spaß ist. Und es zeigte sich immer wieder, es gibt so verschiedene Ebenen, dass wir nicht die gleiche Sprache sprechen. Und während David, glaube ich, in seiner persönlichen Entwicklung durchaus, also ist ja auch ein bisschen älter, aber durchaus weiter ist und bereit ist und sich besser artikulieren und sich besser auch mitteilen kann, so was geht in ihm vor, was ist schwierig für ihn, wo sind vielleicht gewisse Grenzen erreicht, bin ich jemand, der sehr, sehr lange braucht, um sich Menschen zu öffnen. Und besonders im letzten Jahr habe ich für mich sehr daran gearbeitet, zu versuchen, mich zu öffnen und das nicht als Schwäche zu sehen, sondern einfach als doch auch eine ganz andere Form von Stärke. Aber durch dieses Öffnen und dieses klare Eingestehen von was sind eigentlich meine Sorgen, was sind meine Ängste und dem anderen überhaupt erst eine Möglichkeit zu geben, warum gären denn zum Beispiel so bestimmte Dinge? Ne? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich will, dass man pünktlich kommt oder warum komme ich pünktlich? Ne? Also mein persönliches pünktlich sein, akkurat sein und strukturiert zu sein, hat was damit zu tun, dass ich aus einer Vergangenheit komme, wo das nie vorhanden war. Deswegen brauche ich für mich in meinem Leben Strukturen, weil mir das Sicherheit gibt, weil ich sehr schnell Angst bekomme, dass Dinge kaputt gehen könnten, die ich mir mühselig aufgebaut habe. Vieles davon findet bei mir statt und genau jetzt so in diesem Monat bin ich viel dabei, darüber nachzudenken und zu lernen, was ist denn wirklich bei mir, was ist bei anderen. Was dabei aber entsteht ist, wir kommunizieren viel mehr. Wir kommunizieren über die Monate immer deutlich mehr und dadurch kommt es A, nicht so schnell zu Missverständnissen, weil wir reden über alles.
Das war am Anfang des Podcasts zum Beispiel noch sehr viel mehr. Also da haben wir sehr viele Situationen gehabt, wo wir da gesessen haben und ganz häufig kam es dann so, dass du auf mich zugekommen bist und dann gesagt hast, was war denn das vorhin? In was für eine Situation sind wir hineingeraten? Und dann haben wir versucht, die auseinander zu klamüsern und das haben wir so häufig gemacht, dass, und das muss ich sagen, da bin ich dir auch dankbar dafür, dass du das getan hast, so, weil in vielen Situationen passiert das nicht und dann entstehen solche Zwistigkeiten, die man nicht mehr lösen kann, aber weil wir dann immer wieder sofort dran gearbeitet haben und mit Arbeit meine ich dann einfach nur wirklich drüber reden, sagen, was habe ich denn mir dabei gedacht, was waren meine Ängste und da sehr offen dabei zu sein, haben wir dann irgendwann eine Sicherheit reinbekommen.
Und es ist dann letztendlich auch immer ein Gespür für Menschen. Also andere Menschen, ich bin zum Beispiel jemand, der nimmt alles nicht schnell persönlich, ne? Aber dadurch haben andere auch das Gefühl, nimmt ihr das überhaupt ernst? Ne? Berührt den das überhaupt? Ne? Deswegen gesagt, manche so, wirkt manchmal ein bisschen kalt. Andere sind emotional aufbrausender. Da ist es dann wiederum gut, wenn man weiß, die Person braucht gerade mal ihre 5 Minuten und dann kann man wieder miteinander reden. Man muss nur aufpassen, dass in diesen 5 Minuten man A, niemanden in die Enge drängt und dann Dinge gesagt werden, die man nicht wieder ungesagt machen kann. Also ich glaube, unsere Art und Weise, miteinander zu kommunizieren ist, und das wird uns ja auch ganz oft geschrieben, ist durch diesen Podcast gewachsen, weil wir irgendwo auch gezwungenermaßen, also was gezwungener, wir machen das ja gerne, aber wir haben uns ja verabredet, jede Woche uns wieder hinzusetzen und zu reden und das funktioniert nicht, wenn die ganze Zeit irgendwas dazwischen wäre.
Ich weiß aber, dass du bei dem Gespräch damals, was wir hatten im Dezember, wirklich auch hinterher sagtest, ich war kurz davor, alles hinzuschmeißen und da muss ich sagen, diesen Gedanken hatte ich nie. Also selbst wenn wir doll gestritten haben, war es für mich so, dass ich immer dachte, ja, ist gerade nervig so und ich wir sind da gerade an einem Punkt, wo wir das wirklich gerade klären müssen, sonst haben wir ein Problem. Aber ich habe da von Anfang an dieses Vertrauen in uns gehabt, dass ich dachte so, das kriegen wir auch geklärt.
Du hast es ja halt ein paar Mal gesagt, dass ich es schon so lange so viel diesen Job mache und ich bin gerade so für mich dabei, sehr dabei zu lernen, wo beginnt das, wo ich sage, hey, das, dafür ist es nicht wert. Mhm. Es ist nicht wert, sich so viel für etwas aufzuopfern, woran man sich vielleicht kaputt macht oder zu sehr aufreibt. Es hat viel mit selbstgemachtem Stress zu tun, aber ja, ich war dann schon so an Punkten, ich mache dann manchmal auch zu und sage schon, nee, will ich nicht mehr. Geh halt.
Ja, ja.
Selber schuld.
Aber ist ja Quatsch, weil wir beide wollen dasselbe und dann ne, muss man es, glaube ich, einfach sich, das ist so ein Stress, den hat man ja auch nicht so häufig. Ist ja nicht so, dass wir jede Woche streiten, sondern genau so einen Streit hatten wir seitdem nie wieder. War auch nicht unser schlimmster Streit, den hatten wir mal vor vielen Jahren, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen.
Gut, aber da waren wir beide im Kopf ganz andere
Kinder.
Ganz
andere Menschen. Ja, das und da haben 3 Jahre nicht miteinander gesprochen. Hätte jemand, der uns damals kannte, gedacht, dass wir heute seit Jahren jetzt schon wirklich ja, so eng zusammenarbeiten.
Ja, und das wurde auch, also ich weiß noch, als wir den Podcast angefangen, da habe ich zumindest Nachrichten bekommen, das fällt auch kein halbes Jahr, ein paar Monate und so. Schwachsinn ist, 2 Jahre gibt es den Podcast inzwischen, muss man auch mal festhalten an der Stelle.
Und zumal hinter dem Mikrofon bist du schon vor dem Podcast zu einem meiner besten Freunde dann geworden, auch eine relativ, also auch über die Zeit jetzt so, so dass ich sagen muss, das ist nicht nur der Beruf oder der Podcast, sondern ich würde dich jetzt auch nicht mehr missen wollen.
Oh, ja. Das ist ja regelrecht schön hier. Ja, ja, das mag ich ehrlicherweise am Erwachsenwerden, wenn man, oder beziehungsweise das enttäuscht mich manchmal, wenn ich Menschen im Umfeld sehe, dass nicht wenige Menschen hören auf, oder wie sage ich das? Nicht wenige Menschen gehen diesen Schritt weiter, zu reden, da wo es weh tut. Aber dahinter steckt so viel Liebe und so viel, dass man die Menschen erreichen kann und so schöne Dinge, weil die Leute Angst haben, verletzt zu werden und dabei eigentlich so oft der andere auch nie verletzt werden will. Ja, das habe ich ganz selten erlebt, dass wenn man sich aufmacht, dass andere das gezielt nutzen, um einen fertig zu machen.
Ja, du triffst eigentlich in der...
Wovor hat man dann aber eigentlich Angst?
Ich habe mit Carly ganz viele solche Diskussionen, die immer wieder sagt, dieser Mensch ist böse. Und ich sage dann immer so, die selten, also ehrlich gesagt ist mir noch niemand begegnet. Nun habe ich Hitler natürlich nicht getroffen, aber so in meinem Umfeld ist mir niemand begegnet, der böse Absichten hatte oder der ein schlechter Mensch ist, sondern da sind so viele andere Dinge dann noch mit involviert und ich habe irgendwann durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe und natürlich auch den therapeutischen Hintergrund, bei jeder einzelnen dieser Konfrontationen sitze ich zuerst da und frage mich, was ist jetzt passiert gerade, bei dem anderen vor allen Dingen auch, nicht nur bei mir, sondern vor allen Dingen auch bei dem anderen und dann kann man sich so schnell zu einem Punkt arbeiten, wo man merkt so, okay, es macht Sinn, ein Gespräch anzufangen, weil ich habe das Gefühl, das lässt sich schnell lösen. Und es ist so krass, wie häufig das auch Nichtigkeiten sind. Ein Satz und die Sachen sind meistens gelöst. Wenn sie nicht tiefgreifend sind, dann hat man manchmal ein größeres Problem. Aber selbst dann kann man oft noch reden.
Hier, damit haben wir auch die Frage so ein bisschen beantwortet mit, dass Olli fragte, in einigen der letzten Folgen hat David immer wieder mal angedeutet, dass er sich über die Jahre verändert hat, was unter anderem Sichtweisen, Werte und Meinungen angeht und angerissen, wie er sich diesbezüglich persönlich entwickelt hat. Da steht nicht mal eine Frage drin, aber gut, ich glaube, dabei so, welche Richtung
ja, geht. Ja, also ich mache jetzt seit 3 Jahren Therapie, da entwickelt man sich einfach komplett durch, ich bin jetzt fast am Ende und da ich finde, also du drehst dich als Mensch nicht, aber dir werden Perspektiven eröffnet, die dein Leben auf jeden Fall so sehr verändern, wenn du dich wirklich Therapie auch hingibst, sage ich jetzt mal, also wenn du dich darauf einlässt, dann kann das was Lebensveränderndes sein und das hat es bei mir.
Ja, vielleicht, es klingt irgendwie, vielleicht, weiß ich nicht, ob man das sagen kann, aber mein Gefühl war jetzt zu sagen, man bekommt dadurch vielleicht so eine Art seelische Werkzeuge.
Mhm. Ja, die Werkzeuge mein Therapeut sagt immer, die Werkzeuge sind in der Regel schon da, man weiß nur nicht, wie man damit umgehen soll, weil du kannst einem Menschen ganz selten wirklich so was völlig Neues beibringen, aber du kannst, und das machen die meisten, sie reden immer davon, auf Ressourcen zugreifen, Ressourcen aktivieren und die Therapeuten oder Therapeutinnen erkennen in der Regel, was du für ein Werkzeug mitbringst und mit dem wird dann gearbeitet in einer guten Therapie und ich habe zum Glück mir wirklich jemanden gesucht, der ja mein Leben gerettet hat, muss ich sagen. So. Und das hat dann natürlich auch im menschlichen Zwischeneinander, merke ich in jeder einzelnen meiner Beziehungen, wie alles besser geworden ist. Es ist nicht perfekt. Ich bin immer noch manchmal aufbrausend. Ich habe immer noch blinde Flecken. Aber ich merke, dass so ein Zusammenleben wie jetzt mit dir total viel schöner geworden ist.
Ich meine, Dinge, die man auch jahrzehntelang gelernt hat, ne, die lernst du nicht in wenigen Jahren komplett um. Musst du ja auch nicht.
Genau.
Das fand ich bei Kurt Krömer immer ganz spannend, weil ganz viele Leute ja, oder gerade auch Männer, Probleme haben mit Psychotherapie, sowas zum Beispiel wahrzunehmen. Der hatte ja immer Angst, seine Macke zu verlieren, sagte er, als er mit der Depression in Behandlung gegangen ist. Er stellte aber fest, der hat nicht seine Macke verloren. Also man verliert deswegen nicht seinen Charakter oder wer man ist.
Nein.
Aber vieles von dem an Leid und seelischem Druck, was eben das Leben beeinträchtigt, damit kann man umgehen lernen.
Ja. Wollen wir nicht vertiefen, sonst wird es hier
noch eine Podcast. Ich mache noch eine letzte Frage, weil dadurch, dass David etwas unpünktlich war und wir ein Anschluss-Screening haben, müssen wir dann auch raus. Deswegen sind wir heute beendet und machen es ganz klein mit der Pizzakarton fragt uns, seid ihr Fans von Post-Credit-Scenes? Ich hasse die.
Ja?
Ja.
Warum?
Weil ein Film, was zu erzählen hat, hat er genau bis zu den Credits Zeit dafür. Alles dahinter finde ich so...
After-Credit-Scenes haben sich insofern ja verändert, dass sie ja fast schon bei Marvel zum Beispiel in den Plot mit einbezogen werden können. Oder wie jetzt neulich fand ich sie ganz schrecklich in Shazam 2.
Da gab es ja auch richtige Geschichte, Reshoot dieser Szene und so.
Da wurde ja ordentlich nachgeholfen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mittlerweile so dieser Punkt erreicht ist, wo die bei dem Dreh da stehen und irgendeiner sagt, ey Leute, scheiße, wir haben die After-Credit-Scene vergessen. Es ist nicht mehr so, dass das ein kleines Bonus oder ein Gimmick oder auch mal ein Easter Egg ist. Es ist ganz häufig einfach Schrott. Ich erinnere mich bei Evil Dead zum Beispiel, das 2013er Remake, da gibt es am Ende so eine After-Credit-Scene, da sieht man dann Ash, also Bruce Campbell nochmal aus den alten Filmen. Hat überhaupt nichts mit dem Film zu tun, ist aber ein kleines Geschenk an die Fans gewesen.
Sowas verstehe ich. Ne?
So ist es okay. So ist es okay, aber wenn, wie bei ich erinnere mich an Eternals, wo es, glaube ich, 2 oder 3 After-Credit-Scenes gab und eine war mit, wo dann in der After-Credit-Scene wurde dann quasi ein Held, ich glaube, der Black Knight, wenn du dich entsinnst, wer das war. Es gibt doch da... Wer spielt denn?
Jon Snow. Kit Harington.
Kit Harington. Der findet in dieser After-Credit-Scene, ich glaube, eine Waffe oder so. Und
ein Schwert.
Die wird ihn dann irgendwann verwandeln in den Black Knight. Und da ist es wieder so, ja gut, da ist dann wieder in der After-Credit-Scene was passiert, was ich brauche. Ja, auch bei
Ant-Man jetzt, wo dann am Ende dann Loki und Dings hier und Wilson hocken und sehen Kang auf der Bühne.
Echt jetzt?
Ja.
Hab die nicht geguckt.
Du warst die erste Credit-Scene, die letzte End-Credit-Scene sitzen die beiden da und das ist quasi schon Teaser für 2. Staffel Loki.
Ah, ja. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Auch bei Infinity War war es ja so, wo hier Captain Marvel ganz kurz, man sieht diesen Pager von Nick Fury, der dann zu Boden fällt, weil er sich auch zu Staub verwandelt, aber im letzten Moment hat er noch Captain Marvel angerufen.
Wobei ich glaube, im gleichen Trailer ist die Mid-Credit-Scene mit der Katze, warum er eine Augenklappe hat. Das wiederum finde ich dann, das ist ein Bonus. Das ist nicht explizit dann das ist so ein bisschen das.
Im Grunde habe ich damit kein Problem. Ich merke aber, früher bin ich gerne sitzen geblieben und dachte so, oh, ich bin gespannt, ob da jetzt was noch kommt. Und das ist komplett gewichen. Das ist nicht mehr da. Hm. Und zwar bei keinem Film so richtig. Wann immer es heißt, bleib bitte noch sitzen, denke ich eher, oh, nochmal 10 Minuten später, die ich hier rauskomme. Und das ist eigentlich das falsche Gefühl, was After-Credit-Scenes
auslösen. Ich mag es auch nicht. Also ich mag die gar nicht. Fertig.
Ja, das ist bei mir anders. Ich mag sie, wenn sie gut sind, aber sie sind zu selten.
Bei einem
guten
Film will ich wegen der Stimmung einfach sitzen bleiben. Am kommenden Dienstag ist Brendan Fraser in Berlin und da wird nochmal The Whale. Da muss ich auch denken, echt, hier kommt der Film jetzt erst raus. Na egal. Ist eine Deutschland-Premiere quasi, jetzt ganz kurzfristig anscheinend.
Da sitzt dann jemand in der Premiere und sagt so, boah, der spielt richtig gut, da könnte man einen Oscar für gewinnen.
Ich, ja, auf jeden Fall. Weiß noch, bei der Pressevorführung von The Whale saß ich auch da und war so richtig fertig. Also wenn ein Film mich sehr ergreift aus verschiedensten Gründen, dann will ich gerne sitzen bleiben. Und diese Stimmung so, also ich will dann einfach sitzen bleiben und das noch so sehen.
Das mag ich auch so in Kinosälen, wo es dunkel wird und die Leute stehen einfach nicht auf, weil so ein Film einfach so bewegt hat. Ja. Da bin ich dann auch gerne Teil des Ganzen. Deswegen mag ich diese Kinoerfahrung.
So Leute, das war's für diese Woche. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wenn nicht, dann... Tut uns leid. Sagt allen anderen, hört doch mal diesen Podcast, der ist ganz toll.
Und zwar allen anderen. Leuten, die wirklich vielleicht nicht zur Zielgruppe gehören.
Einmal
Oma,
das ganze
Opa.
WhatsApp-Adressbuch jedem geschickt.
Wer das macht, der kriegt persönlich von Robert.
Was?
Musst du dir jetzt ausdenken. Ein signiertes
Ohr von David.
Nee. Gut. Bis nächste Woche.
Mach's nächste Woche. Tschüss.